Ich saß an meinem Notebook und vom Display des Notebooks sprang mir eine Überschrift ins Auge. To fall in love with anyone, do this. Zu Deutsch, um dich in jemanden zu verlieben, tu das. Das erregte meine Aufmerksamkeit. Was muss ich tun, damit sich jemand in mich verliebt und ich in jemanden verliebt werde? Also nicht so, ihr versteht schon richtig, als dass ich das jetzt bräuchte. Ich habe schon eine Person da oben, in die ich verliebt bin. Aber man könnte ja mal schauen, was ist es so, was die Beziehung zwischeneinander prägt und wie sie entstehen lässt. Es war eine Überschrift aus der New York Times aus dem Jahre 2015. Eine Universitätsdozentin mit Namen Mandy Len Catron berichtete von einem interessanten Selbstversuch. Sie stützte sich auf eine 20 Jahre alte Studie von einem Dr. Aaron, einem Psychologen, der herausgefunden hat, wenn die Menschen für etwa 1,5 Stunden miteinander 36 Fragen austauschen und eine Antwort darauf geben, dann wird sich danach experimentell sichergestellt zeigen, dass diese beiden Menschen mehr und intensiver zueinander hingezogen werden. Und es können wildfremde Menschen sein. In dem Artikel berichtete die Professorin dann, dass bei dem ersten Experiment, bei dem man wirklich wildfremde Menschen zusammengeführt hat, zwei dieser, die ein Experiment miteinander gemacht haben, nach 6 Monaten geheiratet haben, obwohl sie sich vorher nicht kannten. Wow, das geht echt? So fragte sich Mandy und dachte sie, das will ich ausprobieren. Eines Abends in einer Bar lädt sie ihren Arbeitskollegen, den sie ein bisschen schon kannte, also nicht wildfremd, ein und sagt, du, ich habe da von einer Studie gelesen von diesem Dr. Aaron. Die Studie hieß die experimentelle Erzeugung zwischenmenschlicher Nähe. Hättest du nicht Lust, die nächsten 1,5 Stunden mit mir dieses Experiment durchzuführen? Was, jetzt? Ja, hier, mitten in der Bar, warum nicht? Na gut, habe ja sonst nichts zu tun. Also gut. Und dann packt sie ihr Handy aus und ruft die Webseite auf, wo diese 36 Fragen drauf sind. Und dann beginnt das Experiment. 4 Stunden später, nachdem jeder immer eine Frage zuerst beantwortet und dann der andere und diese Fragen immer etwas intimer und intensiver werden, wie zum Beispiel, die allererste Frage ist recht leicht, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du zum Essen einladen?
Da kann man sich schon mal drüber austauschen. Ich denke jetzt, ihr denkt jetzt auch gerade, wen könnte ich da einladen? Bill Gates? Oder irgendein Politiker oder ein Missionar, ein Prediger, wer könnte das sein?
Oder so die Frage 5 zum Beispiel, wann hast du zum letzten Mal für dich selbst laut gesungen? Und wann hast du für jemand anderen gesungen? Mal nachdenken, wann war denn das? Schon so lange her, oder? Oder dann so die Frage 26, da kommen wir schon in den etwas näheren Bereich. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, den ich erzählen könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Da habe ich schon die Idee, dass ich diesen Test mit meiner Frau nachher irgendwann einmal ausführlicher durchführen werde. Die Woche haben wir das mal kurz probiert mit 2 Fragen. Ging allein schon, mindestens 1/4 Stunde, wenn nicht länger. Ich weiß nicht, wie Dr. Aaron auf 1,5 Stunden gekommen ist. Und so ging diese Mandy durch diese Fragen für Fragen und war dann fertig und dann schauen sie sich an und dann haben sie noch etwas dazugegeben. Im Originalexperiment war das nicht dabei, aber das war etwas, was man nachher immer wieder gemacht hat. Und das ist sozusagen der Litmus-Test überhaupt. 4 Minuten stiller, aber absolut stiller Augenkontakt. Einfach dem anderen für 4 Minuten in die Augen sehen. Inzwischen gibt es von der New York Times eine App. Wenn man bei der Frage 36 weiterklickt, dann erscheint die Stoppuhr. 4 Minuten und dann wird es runtergezählt. Und dann kann man draufklicken und es geht los. Und dann schaust du in die Augen und nicht wegschauen. Schüttelst den Kopf. Also ich könnte jetzt hier vorne nicht 4 Minuten jemand in die Augen sehen. Also ich bin froh, wenn ich da so über eure Augen hinwegschaue. Aber es gibt ja schon die Grenze nach, wie viele Sekunden ist die? Dass es schon einem ein bisschen ungemütlich wird. Und dazu sagte Mandy Folgendes. Also ich bin die steilsten Abhänge herunter mit den Skiern. Ich bin gehangen an einer Felswand, nur mit einem Seil gesichert. Aber jemanden für 4 stille Minuten in die Augen zu schauen, war das schrecklichste und gleichzeitig aufregendste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Ich habe die ersten 2 Minuten nur damit verbracht, dass ich normal atme. Puh, schwer. Der Blick in die Augen eines Gegenübers, der länger geht, der löst einfach ein Wirrwarr von Gefühlen aus. Man entdeckt plötzlich Dinge. So nach 2 Minuten sagt sie, dann merkt man plötzlich, hey, die Farbe der Augen ist ja, da sind ja viele Farben drin. Und oh, schau mal das an und jenes an. Und plötzlich verliert man sich. Und dann macht es Ding, Ding. Was? Die 4 Minuten sind schon um? Zum Schluss sagt sie, falls Sie sich fragen, ob wir uns ineinander verliebt haben, ja, haben wir, schrieb Karen abschließend. Aber natürlich war das nicht so ein klassisches Experiment, wildfremd. Trotzdem mag sie an der Studie, dass man sieht, dass Liebe etwas mit Tun und Geben zu tun hat. Ich muss den anderen teilhaben lassen an meinem Leben, an meinen intimen Gedanken. Das erzeugt Liebe. Irgendwie scheinen wir so gestrickt zu sein, dass wenn wir den anderen teilhaben lassen an unserem Leben in dieser Art und Weise, dass dann Beziehung entsteht. Irgendwie überhaupt scheinen wir so gestrickt zu sein, dass wir uns nach Beziehung sehnen. Warum sonst hätten mich die Buchstaben angesprungen? Ich war interessiert nach Beziehung und das hat mich interessiert, deswegen habe ich es gelesen. Wir Menschen blühen in Beziehungen auf. Und das Streben nach Liebe, echter, wahrer Liebe oder das, was wir als Liebe definieren, ist ungebrochen. Ich glaube, dass die Suche nach Beziehung aktueller ist denn je. Schaut euch die Musik an. Von Minnesang bis moderner Musik geht es um Liebe. Ich habe letzte Woche noch einmal die aktuellen Charts der US Top 10 studiert, nicht gehört, ja. Den Text angeschaut und habe festgestellt, dass von den ersten Top 10 9 mit Beziehung zu tun haben. Vor 4 Wochen waren es alle 10. Da geht es immer um Liebe, gewonnene Liebe, verlorene Liebe, Liebe, die Sex darstellt, entartete oder auch gescheite. Es gibt also wirklich wenig Lieder, die über Häuser, Autos, Arbeit, Beruf, Gehalt, ja, ein Paar vielleicht über einen Urlaub. Ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii oder so, für die älteren Semester unter uns. Aber sonst, wer singt über seine Arbeit? Ich meine, okay. Bücher. Wer von euch liebt Jane Austen? Haha, Sable, ist im deutschsprachigen Raum nicht so bekannt, oder wie? Sinn und Sinnlichkeit zu Deutsch, das sind doch Bücher. Pride and Prejudice, hey, da geht es doch nur um Beziehung und Liebe. Shakespeare, Romeo und Julia, Ich erinnere mich an das erste Ballett und das einzige übrigens, das ich in meinem Leben gesehen habe in Kapstadt. Die haben Romeo und Julia dargestellt. Ein Ballettist und eine Ballerina, die da zueinander tanzen. Und wow, ich war hin und her gerissen. Es war einfach fantastisch. Die haben Beziehung ausgedrückt, Liebe. Liebe, die über die Grenzen hinweggeht von zwei verschiedenen Clans. Beziehung, begeistert. Filme. Wenn ihr euch anschaut, bei der Oscar-Verleihung, die war ja auch wieder mal vor kurzem, welche Filme den Oscar für den besten Film bekommen. Leute, ich kann mich überhaupt nicht zurückerinnern, wann das ein Actionfilm war. Das sind alles durchweg Filme, die über Beziehung handeln. Warum bekommen die einen Oscar? Weil da Menschen Menschen spielen, die unsere Beziehungen und Empfindungen ausdrücken, die wir entweder auch haben wollen oder auch so erleben. Die sind nicht immer einfach, das ist nicht immer nur eine romantische Komödie, die zum Schluss mit und die zwei leben für immer und ewig endet. Sie spiegeln unser Beziehungsgeflecht in unserem Leben wider. Beziehungen. Liebe ist für viele von uns mit Glücklichsein ähnlich verbunden. Man kann das nicht trennen voneinander. Glück, Glücklichsein, sehr komplexe Angelegenheit. Glücklich sein hat aber wenig mit der Quantität oder der Qualität von Vergnügen zu tun. Glücklich sein ist mehr. Ich möchte hier John Stuart Mill zitieren, Begründer des Utilitarismus. Das sind Leute, die sich überlegen, wie man das meiste Glück für die meisten Personen in dieser Welt zustande bringt. Er sagte einmal in vielleicht seinem berühmtesten Satz, es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr. Dann fährt er fort. Und wenn der Narr oder das Schwein anderer Ansicht sind, dann deshalb, weil sie nur ihre eigene Seite der Angelegenheit kennen. Die andere Partei hingegen kennt beide Seiten. Was er hier ausdrücken will, ist, jeder von uns versteht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir verstehen, dass es besser ist, Mensch zu sein, als irgendein glückliches Tier. Und selbst wenn unser Menschsein uns nicht mit Glück beschert, wir wollen nicht wirklich ein Tier sein. Wir wollen Menschen sein, Menschen, die in ihrer inneren Sehnsucht erfüllt werden, die Zufriedenheit erleben können, Menschen, deren Beziehungen funktionieren. Wann bist du ein zufriedener Mensch? Wann bist du glücklich? Ein Freund ist nicht damit zufrieden, dass du Vergnügungen hast. Er möchte, dass du ein gutes Leben hast. Ein Freund möchte, dass du das beste Leben hast, das höchste. Er ist nicht zufrieden mit irgendetwas anderem. Er wünscht dir das Beste und er will dir das Beste. Was ist denn das Beste? Also wir wollen doch, dass unsere Freunde im Leben aufblühen, dass ganz tief drinnen ihre Überzeugungen und Sehnsüchte erfüllt werden, dass sie die beste Person werden können, die sie werden können. Das ist wahre Freundschaft. Freundschaft nimmt das Sehnen des anderen wahr und möchte und wünscht und bei Christen betet dafür, dass dieses Sehnen erfüllt wird. In dem neuesten Buch von Steven Pinker, einem bekannten Professor für Psychologie an der Harvard University, der zu laut Times zu den 100 intelligentesten Wesen in den USA gehört. In diesem Buch, das er 2018 in Englisch veröffentlicht hat, das übrigens Bill Gates sein neues Lieblingsbuch aller Zeiten nennt, da sagt er, unter den ersten Dingen, was ein Mensch glücklich macht und ihrem Leben Bedeutung schenkt, ist, mit anderen Personen verbunden zu sein. Nicht alleine oder gelangweilt zu sein. Und das ist so. Ich lasse das stehen, obwohl er ein Humanist ist und also mit dem Christentum wirklich nichts am Hut hat. Aber darin hat er wahrscheinlich recht. Nichts erfüllt uns so sehr wie erfüllende Beziehungen. Nichts schmerzt so sehr, wie wenn Beziehungen, die wir haben, verletzt oder überraschend beendet werden. Jeder von uns erinnert sich an das letzte Begräbnis, das er besucht hat. Oder an das Begräbnis der Person, die man geliebt hat. Da merkt man, dass wir Menschen auf Beziehungen aufgebaut sind. Dass da etwas in unser Wesen hineingestrickt ist, das wir uns nicht selbst zugelegt haben. Wo kommt das her? Die Bibel gibt darauf eine deutliche Antwort. Die biblische Geschichte passt am besten zu diesem inneren Sehnen, das wir haben. Da berichtet es von einem Gott, der in der Bibel als eine Person dargestellt wird. Nicht eine Macht. Man sagt nicht, möge die Macht mit dir sein, sondern möge Gott mit dir sein. Gott hat die Fähigkeit zu wissen. Gott handelt begründet. Gott hat Präferenzen. Manches mag er, manches mag er nicht. Gott ist ein moralisches Wesen. Gott ist gut. Und deswegen, weil Gott gut ist, schafft er am Anfang auf der ersten Seite der Bibel Dinge, die gut sind. 6-mal wird dort erwähnt, es ist gut, was er macht. 1-mal sogar, es ist sehr gut. Er macht das Universum aus gutem Grund. Und was er macht, ist gut. Das ist kein Unfall, das ist kein Zufall, das hat Zweck, das hat einen Plan. Menschen sind Geschöpfe eines guten Gottes. Der Mensch ist auch kein Zufall. Und weil der gute Gott den Menschen mit Absicht schafft, hat der Mensch einen Wert, den er sich nicht durch Leistung erarbeiten kann. Hat er nichts gemacht. Hat einen Wert, den auch niemand nehmen kann. Kein anderer Mensch kann diesen Wert nehmen. Denn er ist vom guten Gott mit Ziel und Absicht geschaffen worden. Leben ist wertvoll. Leben ist bedeutungsvoll. Und Gott gab dieses Leben. Der Mensch hat also durch Gott einen objektiven Wert geschenkt bekommen. Niemand kann das wegnehmen. Und deshalb steht in 1. Mose 1, Vers 27 in der Bibel ganz einfach der Satz, und er schuf uns nach seinem Bilde. Da ist ein Gott, der als Person dargestellt wird, der Menschen schafft. Und wie sollen die Menschen jetzt aussehen nach seinem Bilde? Natürlich als Person. Als genau solche Wesen, die das Wesen Gottes ein Stück weit, ja vielleicht sogar ein großes Stück weit widerspiegeln. Und dieses Wesen Gottes ist ein Wesen, das nach Beziehung sucht. In der ganzen Bibel wird uns dieser Gott so vorgestellt, dass er Beziehung haben möchte und dass alles, was Beziehung zerstört, er eigentlich vom Grund seiner Seele auf verabscheut. Sünde zerstört Beziehung. Und alles, was mit Sünde zu tun hat. Dieser Gott, ein Gott der Beziehung. Das ist ja interessant, in der christlichen Geschichte glauben wir ja, dass Gott als Wesen aus 3 Personen besteht. Personen, die Beziehungen untereinander pflegen. Und dann macht er zwei Menschen, Mann und Frau, mit einem Gegenüber, das Beziehung darstellen kann. Ein Mensch, der Beziehung pflegen kann und Beziehung wünscht. Der Atheismus hat hierauf, glaube ich, keine so gute Erklärung. Der Atheismus gründet sich darauf, dass wir nicht personal wirklich unterwegs sind, dass alles aus Materie und Energie besteht und dass wir so eine Bedeutung haben wie die 200 Dollar, die man beim Monopoly jedes Mal bekommt, wenn man über Los geht. Also wer Monopoly von euch schon mal gespielt hat, die 200 Dollar sind wichtig. Also das ist nicht zu verachten. Ohne die 200 Dollar überlebt man manchmal eine Runde nicht, oder? Wer will die nicht haben? Aber am Ende des Spiels kommt alles wieder in die Kiste und da kannst du noch so viel tausende Dollar haben. Das Eis musst du dir trotzdem von deinem Freund bezahlen lassen, die verloren haben. Dieses Geld hat nur vorübergehend Wert, solange es eben im Spiel ist. Manchmal kommt mir vor, dass der Atheismus genau so vom Wert der Menschen denkt. Wir haben gerade so viel Wert, bis wir sterben und dann geht es weiter, dann ist es halt ohne uns und wir kommen in die Kiste, entschuldigt den Ausdruck, und dann geht das Spiel weiter. Oder auch nicht für uns. Die biblische Geschichte sagt, da gibt es einen anderen Wert. Der Mensch hat Wert und Liebe, wie Gott sie sich vorstellt, ist zentral. Diese biblische Geschichte begründet, was es ist, wonach wir uns sehnen und warum wir uns danach am meisten sehnen. Wir sehnen uns nach Beziehung. Vielleicht ist es deshalb so, dass wir denken, die größten Helden der Geschichte sind Menschen, die sich aufopfern und sich für uns geben. Ich denke da, obwohl es viele kritische Stimmen gibt, zum Beispiel an Mutter Teresa, an die Heilige der Gosse. Oder ich denke an deine Mutter. Wir hatten kürzlich Unterricht bei uns im Seminar, in einer Stunde. Ich hoffe, ich darf es jetzt kurz erzählen. Und wir haben über Helden gesprochen. Im Hebräerbrief wird Christus als unser Held dargestellt. Auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir in unserem persönlichen Leben Helden haben. Haben wir Helden für uns? Und sagt ein Student, ja, ich habe auch eine Heldin, meine Mutter. Und es stimmt. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was Mütter opfern, und Väter auch. Aber was Mütter opfern, das ist schon gewaltig. Da kommt ein Leben in ihr Leben hinein und sie tun alles. Also wirklich alles. Also die meisten Mütter zumindest. Ich hoffe, ihr habt so eine Mutter gehabt. Die hat ihr Leben, ihr Zeit investiert, geputzt, gearbeitet, gekocht. Manchmal machen das ja auch die Väter, ja. Da steckt so viel an Lebensenergie drin, an sollen wir das Liebe nennen? Nennen wir es Liebe, an Liebe. Mütter sind die Helden. Und dann kam uns so die Idee in der Stunde, wann hast du ihr das zum letzten Mal gesagt? Warum rufst du sie nicht an und sagst es ihr, dass sie deine Heldin ist? Da hat doch der Student glatt sein Handy genommen, mitten in der Stunde. Wir haben auch dafür Raum gegeben. Vielen Dank, liebe Klasse, dass ihr da einfach mal still wart für ein, zwei Minuten. Und der Student hat seine Mutter angerufen, die ganz entfernt ist. Also wenn ich jetzt den Ort nenne, wo sie lebt, dann wisst ihr gleich natürlich, wer es war. Und dann hat er auf einer Sprache, wenn ich die nenne, wisst ihr auch, wer es war, dann hat er ihr das gesagt. Mama, ich rufe dich jetzt an, ich wollte dir einfach sagen, du bist mein Held.
Und dann war es still. Also es war mucksmäuschenstill, in der Klasse war es still, der Anrufer war still, er hat nur gehört. Und dann flossen noch ein paar Worte, dann hat er aufgelegt und wir waren natürlich alle wie auf Nadeln. Was ist passiert? Dann sagt er, meine Mutter hat geweint. Schaut, Beziehungen sind für uns so extrem grundelementar wichtig. Und ich verstehe, warum sie geweint hat. Jeder von uns versteht das. Wir fließen über in Liebe, in Beziehung. Sobald jemand von uns dieses Erlebnis einmal hatte, ein Kind, ein eigenes Kind zu haben, hat man Beziehung. Ich erinnere mich an die Geburt meines ersten Sohnes. Da hat man mir im Aufzug so ein Silberpaket in die Hand gelegt, Alufolie eingewickelt und da war der Kleine drin. Ich habe das zuerst gar nicht gemerkt, was die mir da in die Hand geben. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es mir möglich, als Mann, der ich kaum mit Babys vorher spielen konnte. Ich meine, was macht man mit Babys? Ja, also wenn die nicht einen Ball treten können, sind die irgendwie, versteht ihr? Ja? Und dann habe ich dieses kleine Bündel in der Hand und ich kann es kaum beschreiben. Ich habe buchstäblich gespürt, wie mir das Herz geöffnet wird und da Liebe rausfließt. Ehrlich, ich lüge nicht. Wie ist das möglich? Liebe Freunde, ich möchte euch einfach die Antwort der Bibel anbieten. Das ist deshalb so, weil es einen Gott gibt, der liebt. Und wenn es einen liebenden Gott gibt, dann hat er Menschen geschaffen, die die Fähigkeit haben zu lieben. Gibt es diesen Gott? Für Gott zählen die Menschen am meisten. People matter most. Man kann das kaum so knapp und gut ausdrücken wie im Englischen. Ja? In 1. Mose 2, Vers 18 sagt er zum ersten Mal, dass etwas nicht gut ist. Aus dem Mund Gottes kommt der Satz, es ist nicht gut. Wobei vorher alles gut war. Und Gott, der gute Gott, sagt plötzlich, es ist etwas nicht gut. Und wir kennen den Text. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Person als Gegenüber machen, die ihm entspricht. Und dann macht er dem einen Menschen einen anderen Menschen dazu. Und dann war es, Ende des sechsten Tages, sehr gut. Ganz klar, Gott ist der, der Beziehung in unser Herz gelegt hat. Diese tiefste Sehnsucht, die wir da drin haben, kann nicht so gut durch irgendeinen evolutionären Gedanken, durch irgendein atheistisches Weltbild erklärt werden. Selbst andere religiöse Weltbilder sind nicht so gut geeignet, das zu erklären, als es das biblische Weltbild ist. Ich denke an eine Geschichte im Alten Testament. Jona ist ja eine Lieblingsgeschichte für Kinder. Ja, der Prophet Jona, was passiert mit dem? Also der hat dieses Unterwassertaxi, ganz cool. Und dann wird er dann Land gespuckt und dann geht er endlich hin zu der Stadt Ninive und verkündigt der Stadt, dass sie umkehren soll. Und dann kehrt die Stadt um und dann kommt das Kapitel 4 im Jona-Buch, das wichtigste Kapitel überhaupt. Das Jona-Buch ist geschrieben, damit man zum Kapitel 4 kommt. Es geht nämlich in dem Buch Jona nicht so sehr um Ninive, ja schon auch. Es geht viel mehr um Jona.
Und in Jona Kapitel 4 entspannt sich eine Diskussion zwischen Jona und Gott. Und Jona ist sauer, stinksauer, dass Gott so ist, wie er ist. Das ist seine Begründung, warum er überhaupt am Anfang flieht, weil er nicht nach Ninive gehen will. Seine Begründung ist, lieber Gott, wenn ich dort verkündige, dann werden die Leute sich womöglich bekehren und weil du gut bist, Gott, weil du Beziehungen liebst, Gott, wirst du die Leute erretten. Das geht doch nicht. Und Gott beißt sich an Jona die Zähne aus. Der Mann will sterben. Vor Gott sagt er, bitte lass mich sterben. Ich will überhaupt keine Beziehung mehr, auch mit dir nicht. Und dann lässt Gott eine Staude aufwachsen. Ein bisschen höher wahrscheinlich als die hier. Über Nacht. Vielleicht auch nicht ganz so tot. Aber jedenfalls geht das, das ist besser hier. Geht das da so hoch und spendet in der heißen Wüste Schatten. Wer jemals in der Wüste war und einen Baum gesehen hat, der weiß, von was wir reden, Schatten zu haben. Da setzt sich der Jona da so unter den Schatten und ist ganz zufrieden, wenn die Sonne ihm da nicht so aufs Gesicht scheint. Puh. Ich weiß nicht, hat er Gott dafür gedankt, dass diese Staude aufgewachsen ist? Wahrscheinlich nicht. Und am nächsten Tag, über Nacht, hat Gott so einen Wurm geschickt, der und zack, und der Saft ist weg und der Lebenssaft ist dahin und die Wüstensonne und der Wüstenwind und zack, das Ding ist weg. Das macht den Jona so sauer, weil der arme Jona jetzt da ein Kopfweh bekommt. Ihr versteht? Und er hat kein Aspirin mit. Und denkt er sich, lieber Gott, was machst du da? Was soll das? Jetzt kannst du mich erst recht sterben lassen. Dann kommt der wichtigste Vers im Buch Jona. Das ist der letzte Vers. Aber viele Leute haben sich gefragt, warum hört da das Buch Jona auf? Mit diesem letzten Vers. Und der Vers ist fantastisch gestaltet, auch im Hebräischen. Das vierte Kapitel im Buch Jona gibt nämlich exakt genau den gleichen Redeanteil für Jona, wie es auch für Gott gibt. Wenn Gott da in Vers 11 noch einmal mit seinen Worten hier spricht und sich an Jona wendet, redet er genauso viel Worte, aber exakt gleich viel Worte, wie Jona in Vers 2 zu Gott entgegengehalten hat. Dort hat er ihm gesagt, lieber Gott, ich kenne dich doch, wie du bist. Deswegen lass mich sterben. Gott überwältigt Jona nicht mit langen Reden, dass er einfach viel mehr spricht. Er spricht genau gleich viel. Und er stellt ihm eigentlich eine Frage. Lass uns das lesen. Jona Kapitel 4, Vers 10 und 11. Dich, Jona, jammerte Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Du hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht war und in einer Nacht verdarb. Verstehst du, Jona, du hast nichts für diese Staude gemacht. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Verstehst du, Jona, du hast dich nicht gemüht um die Staude, du hast sie nicht aufgezogen. Im Vergleich dazu sagt Gott eigentlich indirekt, Jona, ich habe mich um diese Menschen bemüht. Ich wollte sie in ihrem Leben, ich habe sie aufgezogen. Ich habe alles für sie gemacht und jetzt habe ich dich geschickt, damit sie mich erkennen. Ich mühe mich um Menschen ab, Jona. Menschen liegen mir am Herzen, ob du es willst oder nicht. Für mich, Gott, ist es so. People matter most. Und für dich, Jona? Jona, bitte. Und dann fügt Gott noch die Tiere dazu. Auch Lebewesen. Gott hat sogar einen Blick für die Lebewesen, die Beziehung nicht so gut ausdrücken können. Manches Mal, manche können es schon gut als Tiere. Und der Jona versteht, sonst hätte er das Buch nicht geschrieben. Jona versteht, dass sogar er für Gott wichtig ist. Sonst wäre Gott hier nicht die dritte Meile mit ihm gegangen, um ihm klarzumachen, Jona, ich will auch dich in eine Beziehung mit mir wiederbringen. Und dann kommt Jesus. Jesus, die Liebe in Person. Jesus, der sagte, ich bin euer Freund. Ich werde für euch sterben, weil ihr meine Freunde seid. Und wenn ihr meine Freunde seid, dann mache ich das gerne. Johannes Kapitel 15, Verse 13, 14 und 15 lesen wir das. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Wenn du nicht weißt, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Dafür ist er gekommen. Nur ein Beispiel aus seinem Leben. Da kommt ein reicher Jüngling zu ihm. Der hat Besitz. Der wird auch Macht haben und Geld und alle möglichen anderen Dinge. Und dieser reiche Jüngling fragt, was muss ich tun, um ewig zu leben? Und Christus gibt ihm die Antwort Gottes. Liebe Gott und liebe dein Gegenüber. Das war auch sein Gebot. Jesus sagt, das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Interessant ist, die Frage im Lukas heißt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Jesus antwortet das, wenn du das tust, dass du liebst, wirst du leben. Christus sagt nicht, dann wirst du ewig leben. Christus sagt, dann lebst du. Was muss ich tun, um zu leben? Lieben. Wenn du liebst, dann lebst du. Markus 10, 21 sagt dann, Jesus blickte ihn an. Das ist der 4 Minuten stille Moment, Augenblick. Jesus schaut ihn an, in seine Augen und gewann ihn lieb. Ich meine, der Mensch, der Gottmensch, der alle Menschen liebt, gewinnt einen Menschen lieb, noch mehr lieb, weil er ihn ansieht. Und gibt ihm dann die Entscheidung, verkaufe alles, folge mir. Besitz oder Beziehung. Jesus, der Gott der Beziehung, bietet Beziehung an. Und der reiche junge Mann geht fort. Weg von Beziehung. Dann passiert genau das, was immer passiert, wenn man Beziehung ablehnt. Der reiche Jüngling geht traurig davon und Jesus bleibt traurig zurück. Trauer. Weil das, was Gott in das Herz dieses jungen Mannes hineingelegt hat, keine Erfüllung mehr finden wird. Jesus dagegen entschied sich für Beziehung. Jesus hat alles verlassen im Himmel. Aller Besitz, aller Reichtum, alle Ehre war für Jesus nicht so wichtig wie die Beziehung zu uns Menschen. Jesus entschied sich für Beziehung, nicht für Besitz. Das ist Gott. Ich glaube, wenn wir Jesus sehen, dann merken wir, dass das sein Motto war. People matter most. Er, der in uns die tiefgründigsten Gefühle und Sehnsüchte gelegt hat, ist der, der sie auch erfüllen kann. Der auch will, dass sie erfüllt werden in unserem Leben. Deswegen lieben wir, buchstäblich, weil Gott zuerst uns liebte. Deswegen sind wir fähig zu lieben. Also, liebe Freunde des Wortes Gottes, besinnen wir uns auf unsere große Sehnsucht in unseren allzu forschen Lebensstil, den wir oft tragen und führen. Lieben wir, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.